Es ist mir ein großes Vorrecht, dass ich hier sein darf, und gleichzeitig freue ich mich auch, dass wir heute Nachmittag euren Jonathan bei uns haben, in unserem Gottesdienst. Das ist sehr bereichernd. Wir sind dem Herrn sehr dankbar, dass die Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus gebaut wird. Ja, es ist Gottes Vorsehung, dass der Text, den ich auslegen möchte für euch und predigen möchte, zu dem Thema passt, Not und Leid. Denn unsere größte Not, unser größtes Leid ist wirklich, dass wir Sünder sind. Das ist die größte Hürde in unserem Leben, ist unsere eigene Sündhaftigkeit. Und darüber spricht ein besonderer Mann, der damit viel Erfahrung gemacht hat, so wie jeder einzelne von uns auch. König David, der Hirte David, den wir schon besungen haben, den Psalm, den wir gelesen haben, sagt es deutlich. Er war ein Hirte und wurde dann zum Hirten, zum König Israels. Nun, mein größtes Problem in meinem eigenen Leben ist meine eigene Sündhaftigkeit. Nun, du denkst vielleicht, aber du bist doch schon ein Kind Gottes. Ja, das ist wahr. Und meine große Not, mein größtes Problem ist schon erledigt, im gewissen Sinne, denn meine Sünde ist bezahlt. Ich weiß, dass ich ein gerettetes Gotteskind bin, aber ich weiß genauso, dass ich noch nicht fertig bin, dass ich noch unterwegs bin und dass Gott mich durch sein Wort verändern muss. Und wenn wir in das Leben des Hirten Israels, des Königs Israels schauen, dann stellen wir fest, er war auch nicht fertig. Er sagte selbst im Psalm 143, Vers 2, vor dir ist kein Lebendiger gerecht. Und genau das erfasste auch sein Sohn Salomo, indem er sagte in einem Gebet, es gibt keinen Menschen, der nicht sündigt. 1. Könige 8, Vers 46. Später sagt dieser Sohn im Predigerbuch, nachdem er schwer gesündigt hat, schreibt am Ende seines Lebens, dass kein Mensch auf Erden so gerecht ist, dass er Gutes tut, ohne zu sündigen. Prediger 7, Vers 20. Ihr Lieben, wir brauchen realistische Erwartungen, vor allem als Leiter der Gemeinde, da wir ansonsten für die Entmutigung in der Herde sorgen. Selbst als Kinder Gottes gehören wir zu den Menschen, die auch nach der Errettung an keinem Tag die Erlösung verdient haben. Fakt ist, dass wir uns noch immer mit der hässlichen Sünde besudeln. Wir tun das, obwohl Gott uns befähigt hat, der Sünde zu widerstehen. Und 1. Johannes 1, Vers 8 sagt uns deutlich, dass wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Römer 3, 23 zeigt auf, wir alle haben gesündigt und dass wir die Herrlichkeit verfehlen, die wir bei Gott haben sollten, sie aber nicht besitzen. Die Bibel überführt uns immer wieder Kraft des Heiligen Geistes davon, dass wir noch sündig sind. Jakobus sagt in Kapitel 3, Vers 2, wir alle verfehlen uns vielfach. Oder die revidierte Elberfelder sagt, wir alle straucheln oft. Und Geschwister, das stimmt absolut mit der Aussage Salomos in Sprüche 24, Vers 16 überein, wo er sagt, der Gerechte fällt siebenmal und steht wieder auf. Nur das siebenmal steht für häufig. Ich sage immer, es steht für jeden Tag. Sieben Tage in der Woche, jeden Tag versäumen wir es, unserem Herrn zu gefallen, versündigen wir uns. Es steht einfach für ein immer wiederkehrendes in Sünde fallen. Wir haben aber nicht nur das Problem der Sünde, sondern werden auch bei aller Sündhaftigkeit von anderen Irrtümern verfolgt. Allen voran ist das der Irrtum, dass wir meinen, ganz bestimmte grobe Sünden in unserem Leben, dass sie seien das Problem. Wir denken nur an spezifische, dominante Sünden. Aber nein, das ist eine Lüge. Wir haben viel mehr Schwierigkeiten, viel mehr Not als nur unsere dominante, unsere vielleicht oft wiederkehrende Sünde. Wir sind auf allen Ebenen sündig. Aber wäre es nicht wunderbar, einfach zu wissen, in solch einem Umstand die Gewissheit zu haben, dass Gott uns alle Sünden vergibt? Natürlich ist das wunderschön. Und das möchte uns auch David vor Augen malen. In diesem wunderbaren Psalm, den er geschrieben hat. Und ich möchte ihn euch vorlesen, Psalm 32. Da ist es ein Psalm von David, ein Maskil. Wohl dem, dessen Übertretung vergeben, dessen Sünde zugedeckt ist. Wohl dem Menschen, dem Jahwe keine Schuld anrechnet und in dessen Geist keine Falschheit ist. Als ich es verschwieg, da verfielen meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag, denn deine Hand lag schwer auf mir Tag und Nacht, so dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürr wird, Selah. Da bekannte ich dir meine Sünde und verbarg meine Schuld nicht. Ich sprach, ich will Jahwe meine Übertretung bekennen. Da vergabst du mir meine Sündenschuld, Selah. Darum soll jeder Getreue dich bitten zu der Zeit, da du zu finden bist. Wenn dann große Wasser einherfluten, werden sie ihn gewiss nicht erreichen. Du bist mein Schutz. Du behütest mich vor Bedrängnis. Du umgibst mich mit Rettungsjubel. Selah. Vers 8. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, auf dem du wandeln sollst. Ich will dir raten, mein Auge auf dich richten. Seid nicht wie das Ross und das Maultier, die keinen Verstand haben. Mit Zaum und Gebiss, ihrem Geschirr, muss man sie bändigen, weil sie sonst nicht zu dir nahen. Der Gottlose hat viele Plagen. Wer aber Jahwe vertraut, den wird er mit Gnade umgeben. Freut euch an Jahwe und seid fröhlich, ihr Gerechten, und jubelt alle, die ihr aufrichtigen Herzenszeit. Lass uns den Herrn um seine Hilfe bitten. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen für diesen wunderbaren Psalm. Möge er uns heute ermutigen, uns neu Freude schenken darüber, dass du uns reinigst, wenn wir zu dir kommen, wenn wir unsere Schuld bekennen. Rede du jetzt, gib du Gnade zum Reden und zum Hören. Zu deiner Verherrlichung. Amen. Nun, wenn wir uns diesem Psalm widmen, dann sollt ihr dazu wissen, dass dieser Psalm dazu gegeben worden ist, um euch zu ermutigen, um euch Freude zu geben. Dieser Text ist dazu da, damit du die Segnung Gottes in der Vergebung verstehst. Vergebung ist erfahrbar, und zwar für jeden. Ob du ein Kind Gottes bist oder ob du es noch nicht bist. Vergebung ist immer erfahrbar. Dieser Text ist dazu da, dass du dich an seiner Güte erquickst. Ihr dürft um die Beständigkeit der loyalen Liebe Jahwes wissen, sodass ihr mit Verstand und Zuversicht sagen könnt, der Herr ist mein Hirte. Er wird für mich sorgen. Er umgibt mich mit seiner Liebe. Du wirst mit Freude hoffnungsvoll leben können. Und mit dieser Zuversicht könnt ihr jeden Tag eures Lebens mit Freude beginnen und jeden Tag mit Freude enden. Wer will das nicht? Ich will das. Nun, dieser Psalm ist ein Lied Davids und ich möchte nicht allzu viel über David sagen. Es ist wunderbar, wieder in den Psalmbüchern mit meiner Frau diesmal das erste Mal in meinem Leben laut die Bibel zusammen durchzulesen. Das ist sehr schön. Wir sind gerade bei David und es ist einfach so wunderschön, diesen Mann kennenzulernen. Und er ist wohl sehr bekannt. Der Hirtenjunge, der zum König Israels wurde und ein Mann nach dem Herzen Gottes war, belehrt uns als jemand, der aus Erfahrung die Güte, die loyale Liebe und Barmherzigkeit Jahwes in seinem Leben sehr gut kennengelernt hat. Jetzt blickt er auf sein Leben zurück und auf gewisse Umstände zurück. Und er belehrt uns aus seiner Erfahrung mit dem Bösen und seiner Sünde und dem danach erfahrenen Guten. Er blickt auf die Vergebung zurück und er will uns ermutigen. Und ich bestärke dich deshalb, heute mit großer Zuversicht hier zu sitzen und zu sagen, ich möchte ermutigt nach Hause gehen. Es gibt Vergebung für jede einzelne Sünde, die in deinem Leben in Gedanken, Worten oder in Taten geschehen ist oder sogar noch geschehen wird. Und wir alle dürfen wissen, dass diese Sünde gesühnt, getilgt und vergeben wurde. Und wir haben davon gesungen, dass Jesu Blut uns reinwäscht. Wir können aufatmen, weil wir so einen guten und gnädigen Gott haben, der seinen Sohn dafür in die Welt sandte. Nun, Psalm 32 gehört zu einer Reihe von Bußpsalmen, so wie auch Psalm 6, 38, 51, 102, 130 und 143. Und der Hintergrund ist vermutlich derselbe wie Psalm 51. Davids Sünde und Ehebruch mit Bathseba und die Veranlassung der Tötung ihres Mannes, der Tötung Urias. Nachzulesen in 2. Samuel Kapitel 11. Leider haben wir heute nicht die Zeit, diese Geschichte zu lesen, aber tut es und denkt daran, das wurde ihm alles vergeben. Wie die meisten Ausleger, so glaube ich, dass der Psalm 32 erst nach Psalm 51 geschrieben worden ist und David quasi Gott gegenüber sein Versprechen einhält, das er im Psalm 51 und Vers 14 abgegeben hat. Oder Vers 15. Er betete, ich lese ab Vers 14, Psalm 51, Vers 14. Gib mir wieder die Freude an deinem Heil und stärke mich mit einem willigen Geist. Und dann sagt er, ich will die Abtrünnigen deine Wege lehren, dass sich die Sünder zu dir bekehren. Nun, das Versprechen zu belehren, setzt er jetzt mit Psalm 32 um. Er selbst hat die Freude der Vergebung erfahren und jetzt belehrt er das Volk, sodass sich der vor Gott schuld gewordene willig an Jahwe wenden. Aber Moment mal, ist David nicht disqualifiziert nach all dem, was er getan hat? Kann man ihn so überhaupt glauben? Ja. Denn Gott denkt, dass es richtig ist. Gott hatte ihm vergeben. Und er belehrt als ein Zurechtgewiesener. Mit dieser freudigen Nachricht der Vergebung, wer sollte sich da nicht an Jahwe wenden? Nun, ich möchte euch das Thema nennen. Das Thema ist Vergebung, ganz klar. Freude. Freue dich über die erfahrene Vergebung. Und mein erster Punkt in den Versen 1 und 2 ist, Vergebung bringt großen Segen. Und damit weist David einfach nur allgemein darauf hin, was es geben wird, wenn einem vergeben wird. Vers 1 und 2 von David, ein Maskil. Übrigens ein Maskil, man ist sich nicht ganz sicher, was dieses Wort bedeutet, aber wahrscheinlich ein lehrhaftes Unterweisungsstück, ein Stück der Unterweisung, so wie es dieser Psalm ist, dieses Lied, das David geschickt und gekonnt gedichtet hat, komponiert hat, damit er das Volk belehrt. Verse 1 und 2, von David ein Maskil, wohl dem, dessen Übertretung vergeben, dessen Sünde zugedeckt ist, wohl dem Menschen, dem Jahwe keine Schuld anrechnet und dessen Geist keine Falschheit ist. Wir wissen, wer David ist, nochmals, ein Maskil ist eine Unterweisung. Und David belehrt seine Leser, uns heute und die Sänger, denn das alles wurde gesungen, über das umfassende Wesen der Sünde, um die Tiefe und die Breite der Sünde belehrt er das Volk. Und gleichzeitig aber auch um die Reichweite der Vergebung. Das ist geschickt. Das ist äußerst geschickt. Und er macht das sehr klug, mit großer Fähigkeit. Er ist kein lebensferner Theoretiker, der gerade das Seminar oder die Bibelschule abgeschlossen hat und der große Lehrer sein möchte und nichts weiß. Nein, er ist einer, der im Leben stand und genau wusste, wovon er redete. Er wurde zum Äußersten gedemütigt und wiederhergestellt. Und der erste Punkt ist deutlich in den beiden ersten Versen zu erkennen. Vergebung bringt großen Segen. Und damit, David, schafft er eine Art Wunschatmosphäre. Ich meine, wen möchte nicht vergeben sein? Wer möchte keine Vergebung? Ich möchte Vergebung. Ich möchte auf jeden Fall Vergebung. Es ist erstrebenswert, in die Situation einer Person zu kommen, der vergeben wurde. Denn mit der Vergebung der Sünde geht es dem in Sünde geratenen Menschen wieder wohl. Und er kann in Zuversicht eines Tages, auch wenn er stirbt, vor dem lebendigen Gott stehen. Wer möchte das nicht? Ich möchte das. Fakt ist, dass dem vergebenen Sünder zunächst das Heil zuteil wird. Aber ein in Sünde gefallener Mensch, dem vergeben wird, kann sich glückselig schätzen. Deshalb sagt er wohl dem. Ashere im Hebräischen, das äquivalente Griechische, das sehen wir in den Seligpreisungen Jesu. Makarios, die Seligpreisung Jesu. Wohl dem. Gerettet der, dem vergeben worden ist. Einfach wunderbar. Geschickt und gelehrig zeigt David das umfassende Wesen auf. Und ich stelle mir das so vor. David hatte schwer gesündigt. Und nicht nur einmal. Ihr wisst, er war auch ein Polygamist, er hatte viele Frauen. Und ihm ist bewusst, er ist ein großer, großer Sünder. Natürlich mit dem Ehebruch Bathsebas und Uriah umgebracht. Und ihr wisst, es hat ein bisschen gedauert. Es brauchte Gottes Nachhilfe durch den Propheten Nathan, dass er überführt wurde von seiner Sünde. Und dann bekannte er seine Sünde im Psalm 51. Und jetzt ist ein bisschen Zeit vergangen und er sagt, oh, ich muss mein Versprechen einhalten. Ich werde belehren über die Sünde. Und es ist interessant, er zeigt uns, wie tief die Sünde ist. Er redet nicht nur von einer Sünde. Oh, ich war wirklich schlimm. Ich habe diesen Ehemann umgebracht. Nein, er sagt hier, er nimmt drei verschiedene hebräische Begriffe, um zu zeigen, wie umfassend die Sünde wirklich ist. Der erste Begriff ist Übertretung. Und er beinhaltet den Gedanken der Rebellion gegen Gott. Der sündige Mensch sagt, ich gehe meinen eigenen Weg, ich brauche dein Gesetz nicht. Und so rebelliert er gegen ihn. Und das ist der Begriff hier als erstes, den er nennt. Zweitens ist der zweite Begriff Sünde. Das ist an der Stelle impliziert, dass das Ziel verfehlt wird. Das ist hier der Gedanke dabei, ist eine Zielverfehlung. Das Ziel zu verfehlen, gewissermaßen wie ein Bogenschütze, der das schöne Ziel verfehlt, einfach vorbeigeht. So ist der Sünder mit seiner Sünde. Drittens braucht er den Begriff Schuld. Und das drückt die Verdrehtheit, die Falschheit, die Perversion. Pervers heißt einfach nur verbogen, verdrehter, verbogener Standard. Und damit gibt uns David ein umfassendes Bild über das, was einem Sünder vergeben wird, wenn er zu Gott kommt. Und er tut das wirklich gut daran, denn er will uns helfen, dass wir umfänglich und erschöpfend über die Sünde in unserem Leben nachdenken. David möchte, dass der Mensch nicht nur an eine bestimmte Sünde in seinem Leben denkt, eine, die so oft auffällt, nein, sondern er will, dass jeder ein umfassendes Verständnis von der Sünde erhält. Nochmals, denke niemals nur an deine dominierende Sünde in deinem Leben, wenn du eine hast. Werde verständig und erhalte das Bild davon, wie verdorben du wirklich bist. Du bist noch viel schlimmer. Und ich kann euch von hier vorne sagen, ohne euch zu kennen, ihr seid verdorben. Oh, kommt mir nicht zu nah. Ich sage das nur, weil das Wort Gottes das sagt. Ich bin verdorben. Meine Sünde hat mein Herz verdorben. Und du selbst hast vielleicht die Tendenz, deine Verdorbenheit in einem Bereich deines Lebens zu sehen und denkst, ja, ich bin wirklich ungeduldig. Oh, meiner Frau, der mache ich das Leben richtig schwer. Aber weißt du was, du bist noch viel schlimmer, als du denkst. Viel schlimmer, als du denkst. Und das möchte David dir zeigen in diesem Psalm. Du musst die ganze Realität deiner Vergehung verstehen. Ja, jede Sünde ist Rebellion gegen Gott, Auflehnung gegen seine Gebote. Aber sie ist mehr als das. Sie ist Verfehlung deines Lebens. Mit der Sünde verfehlst du die eigentliche Absicht, die Gott mit dir vorhat. Er möchte, dass du für ihn lebst. Und Sünde schafft immer für Trennung. Sünde verdreht alles. Er verdreht auch sogar den Standard, das Denken und die gerechten Maßstäbe Gottes. Oh, ihr Lieben, oh, es ist so erstaunlich, wie verdreht das Denken eines Sünders sein kann, wenn er sich selbst rechtfertigen will. Kennen wir das auch alle sehr gut, oder? Oder sind wir immer sofort dabei und sagen, oh ja, ich bin schuldig. Nein, nein. Also erstmal kommt meine Frau dran, dann kommen die Kinder dran oder irgendjemand. Das kennen wir doch aus dem Garten Eden auch. Wie war das immer, die Schuld abschieben? Es ist erstaunlich, welche Worte aus dem Mund des Sünders kommen, wenn er gegen Jahwe Gott rebelliert und an den Maßstäben Gottes vorbeischießt. Und das ist oft so leicht zu erkennen, denn das Denken des in Sünde geratenen Menschen lässt sich nicht mit dem Denken Gottes in Einklang bringen. Nun, woher weiß ich das alles so genau? Weil ich selbst so ein Mensch bin, der auch wiederholt in Sünde fällt. Und ihr versteht genauso, wovon David redet, denn auch ihr kennt Zeiten, in denen ihr ein verdrehtes Denken offenbart und am Ziel vorbeigeht. Nun, es ist wichtig, dass du verstehst, dass deine Sünde mehr als deine offensichtliche Schwäche beinhaltet. Und das ist Davids Absicht. Er möchte dir zeigen, wenn du Vergebung erhältst, dann bringt das großen Segen. Und das sagt er einfach nur ganz allgemein, für alle, für jeden. Ob du Gott kennst oder nicht, oder ob du ihn kennst oder auch nicht kennst, Vergebung ist immer ein großer Segen. Und dann will er uns zeigen, dass die Sünde, ja, diese Verfehlung gegen Gott, auch drei andere Begriffe mit einherbringen. Vielleicht kennst du Gott noch gar nicht und das ist vielleicht alles ein bisschen fremd für dich, aber du musst auch nicht alles verstehen. David erzählt dir hier, und das musst du verstehen, dass Vergebung dir einfach nur großen Segen bringt. Die Sünde vereinnahmt uns von Anbeginn. Wir werden als Sünder geboren. Wir müssen nichts dafür tun, um sündig zu werden. Und deshalb brauchen wir Vergebung. Die Rebellion, die Zielverfehlung und Perversion bringt Schuld mit sich. Das haben wir ja schon bei Adam und Eva gesehen, dass eine einzige Sünde das Paradies verwirkte und sie uns in ein riesiges Dilemma der Sünde gebracht hat. Nun, ganz persönlich frage ich dich, wie kannst du von der Last begangener Sünde frei werden? Wie kannst du, der du dich gegen Gott auflehnst, von der Schuld und von den dazugehörenden Schuldgefühlen wieder frei werden? Psalm 32 ist dafür bestimmt. So wie David für das umfassende Wesen der Sünde drei Begrifflichkeiten benutzt, so gibt er parallel dazu, äußerst geschickt, drei Begriffe für die Vergebung. In den ersten beiden Versen, wir sind immer noch bei den ersten beiden Versen, ich weiß, ich muss mich beeilen, David war sehr begabt als Liedtexter und wir profitieren davon. Schaut einmal, wohl dem, dessen Übertretung vergeben. Das ist das erste Wort, vergeben. Dessen Sünde zugedeckt, das zweite Wort. Wohl dem Menschen, dem Jahwe keine Schuld anrechnet. Das wird mit mehreren Worten umschrieben, negativ ausgedrückt. Aber drei Worte, drei Begrifflichkeiten und in dessen Geist keine Falschheit ist. Drei Begriffe, die den Begriffen der Sünde gegenüberstehen, vergeben, zudecken und negativ ausgedrückt nicht anrechnen. Wer diese Dinge erlebt, dem geht es wohl. Dieses Wohl wird allen beschert, die ohne Falschheit, ohne Betrug sind, das heißt mit aufrichtigem Herzen zu Gott kommen. Denn ohne Falschheit kann ich nicht sein, wenn ich ein Sünder bin, oder? Aber ich kann mit aufrichtigem Herzen zu Gott kommen und ihm alles auf den Tisch legen und sagen, hier ist meine Sünde, ich möchte Vergebung. Durch diese Ausdrucksweise lässt David wirklich aufhorchen. Wir sollen sofort erkennen, dass da, wo kein Trug in uns ist, genau das für unser Leben zur Verfügung steht. Für jeden. Und er sagt, glückselig ist jeder, dessen Übertretung vergeben ist. Und das Wort vergeben bedeutet, ist das Nazar, das hebräische Wort, bedeutet tragen, liften, aufheben, wegtragen. Und das ist genau, was mit der Schuld geschieht, wenn Jahwe vergibt. Wir kennen das von unseren eigenen Schuldgefühlen, die mit der Schuld einhergehen. Sie werden uns mit der Schuld von der Schulter genommen, sodass wir sie nicht mehr selbst tragen, weil Gott sie fortgetragen hat. Sie bedrücken uns nicht mehr, weil Jahwe sie weggetragen hat. Und die Vergebung reinigt das Gewissen. Oh, ist das schön. Wie wird das schlimm, immer noch zu wissen, ich bin beladen mit Schuld und mein Gewissen macht mich fürchterlich kaputt. So wie wir das gleich noch bei David sehen werden. Wie schrecklich, wenn wir in Rebellion gegen Jahwe handeln und wir mit der Last unserer Sünde herumlaufen. Dieser elende Selbstwille. Wir haben uns gegen den lebendigen Gott aufgelehnt. Wir sind stolz an seinem Ziel vorbeigelaufen. Und haben die Dinge uns in unserem Leben hingebogen, pervertiert, so wie wir es wollten. Da wird unser Gewissen beschmutzt. Aber er möchte dieses beschmutzte Gewissen und die Schuld vergeben, wegtragen. Aber jetzt ist diese Übertretung und die damit verbundene Last aufgehoben und sie ist genommen worden. Wunderbar, wie David das ausdrückt. Das ist das, was er sagt, wohl dem, dem es genommen ist. Und er fährt fort und zweitens sagt er, glückselig ist jeder, dessen Sünde zugedeckt, bedeckt ist. Und der Gedanke dabei ist, dass die Zielverfehlung deines Lebens von Gott selbst bedeckt oder versteckt wird. Zu der Zeit wurde das so gehandhabt, denn die Sünde wurde letztlich erst getilgt und vergeben, als unser Herr Jesus Christus kam. Mit Geduld hat Gott diese Sünde getragen, bis der Herr Jesus Christus kam. Vergebung kommt nur durch Jesus Christus, nicht durch irgendwelche Opfer von Tieren. Wäre das nicht einfach zu wunderbar zu wissen? Mir kann vergeben werden. Mir kann meine Sünde genommen werden, sie kann weggetragen werden, sie kann zugedeckt werden, nein, sie kann völlig ausgelöscht werden. Trotz aller Schuld, trotz aller törichten Rede, trotz all der dummen Handlungen eines wiederholten moralischen Versagens, stell dir vor, Gott lässt dich das erleben. Und wisst ihr was, im Alten Testament war ein Prophet dermaßen davon überwältigt, dass er sagt, wer ist ein Gott wie du, der die Sünde vergibt und dem Überrest seines Erbteils die Übertretung erlässt, der seinen Zorn nicht alle Zeit festhält, sondern Lust hat an der Gnade? Ihr wisst, wer das ist. Der Prophet Micha, Kapitel 7, Vers 18. Was für ein Segen, der von jedem erfahren werden kann. Wohl dem oder glückselig jeder, der das erlebt. Willst du das nicht? Ich kann dir nur offen sagen, nochmals, ich will das, ich brauche das, denn ich habe die Vergebung bitter nötig. Aber schaut einmal, es geht noch weiter in Vers 2, wo die Seligpreisung wiederholt wird, wohl dem Menschen, dem Jahwe keine Schuld anrechnet. Hier geht es um einen Begriff aus dem Rechnungswesen. Gott stellt dir deine Perversion, deine Sünde, die Vertretheit deiner Gedanken und Taten nicht mehr in Rechnung. Die Schuldschrift ist getilgt, ist verbrannt oder vernichtet. Absolut wunderbar. Die Verdrehungen deines Lebens werden nicht auf Gottes Schuldschein, seine Rechnung gesetzt. Du bist, was die Schuld anbetrifft, frei. Nicht mehr ein Schuldner Gottes. Wie wunderbar. Wie wunderbar. Ich fordere dich auf. Freue dich einfach schon über die erfahrene und vollständige Vergebung Gottes, die hier zu Beginn gleich vorgestellt wird. Und das sind nur die allgemeinen Dinge, die er hier anspricht. Er sagt, die Sünde, egal was sie ist, so breit wie sie auch aussehen mag, so tief wie du gefallen sein magst, Gott wird sie vergeben. Deshalb auch die entsprechenden Begriffe zu dieser Sünde dazu. Nun, ich will das und ich bin mir sicher, du willst das auch. Und deshalb ist es kein Wunder, wenn Micha staunt und fragt, wo ist solch ein Gott, so wie du? Nun, was David im Psalm 32 hier so gekonnt ausdrückt, ist, uns zu zeigen, dass trotz der umfänglichen Tragweite und der hässlichen Sünde Gottes Gnade größer ist und komplett ist. Und das spiegelt sich auch im Neuen Testament wieder in 1. Johannes Kapitel 1 und Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das ist einfach wunderbar. Absolut jeder kann das erleben. Ob du als Sünder das erste Mal zu ihm kommst, der dich Gott bisher nicht anvertraut hast, oder ob du in Sünde gefallen bist als ein Kind Gottes. Paulus, der im Römerbrief im Kontext von Lohn und von Gesetzeswerken spricht, sagt, dass jedermann durch Glauben und nicht aus Werken gerechtfertigt wird. Allein aus Glauben, Vertrauen Gott gegenüber. Und man höre und staune, er zitiert Psalm 32. Paulus zitiert Psalm 32 in Römer 4, die Verse 7 und 8 und blickt dort auf die göttliche Gabe der Vergebung, die auf der Grundlage des Glaubens, dem Glauben allein, ohne Werke des Gesetzes, dem Sünder zuteil wird. Paulus nennt diesen Abschnitt eine Seligpreisung, die allen gilt, den Beschnittenen und den Unbeschnittenen. Und er macht deutlich, dass Gott den Glaubenden gerecht spricht, dass er ihn gerecht erklärt. Und Paulus sagt später, ebenso preist auch David den Menschen glückselig, dem Gott ohne Werke Gerechtigkeit anrechnet. Und er zitiert aus Psalm 32, 1 und 2. Was für ein wunderbarer Segen. Nun, ich muss mich beeilen, wie immer. Borchmann ist immer ein bisschen langsam. Liebe Geschwister, werdet diesen Wahrheiten gegenüber niemals gleichgültig. Das ist eine große Gefahr. Werdet gegenüber diesen Wahrheiten nicht gleichgültig. Stumpft nicht ab. Vergebung bringt Segen. Und zweitens, Verschweigen bringt Schmerz. Schaut einmal auf die Verse 3 und 4. Bevor David den Segen der Vergebung erlebte, verschwieg er seine Sünde. Und er versteckte seine Sünde. Er rationalisierte seine Sünde. Und verschwieg Gott gegenüber seine Sünde. Als ob man das könnte. Als wenn man ihn sich verstecken könnte vor Gott, kann man ohnehin nicht. Aber er sagte ihm seine Sünde nicht. Und so schreibt er, als ich es verschwieg, da verfiel meine Gemeinde durch mein Gestöhn den ganzen Tag. Denn deine Hand lag schwer auf mir Tag und Nacht, so dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürr wird. Selah. Nun, diese Worte geben dem Psalm auf einmal einen ganz anderen Ton. Oh, das ist unschön, was wir da lesen. David berichtet von seinem persönlichen Seelenschmerz, von physischem Leid, von psychosomatischen Auswirkungen seiner Verheimlichung. Einfach bedrückende Worte. Zuerst sprach er von Segen, der Vergebung und jetzt blickt er zurück auf eine Zeit, in der er selbst die Sünde verschwieg und verheimlichte und sie leugnete. Und es war eine Zeit, in der er das ganze Gewicht seiner Schuld persönlich spürte. Den ganzen Tag, wann immer er in der Nacht aufwachte. Warum? Weil die Hand Gottes schwer auf ihm lag. Er war unter der Zucht Gottes. Oh, wie gnädig von Gott. Er ließ David nicht einfach laufen. Er züchtigte ihn. Er ließ es ihm schwer werden. Und dieses Leid, diese Not, in der er war, war eine gute Not. Denn er musste nachdenken. Zuerst sprach er von dem Segen der Vergebung, den jeder haben kann. Und jetzt wechselt die Szene. Er blickt einfach zurück und sagt, mein Gewissen ist so beschwert. Sein Körper erschlaffte, er stöhnte von der Last der Schuld. Er war kraft- und saftlos, so wie in das Gras in Israel, das immer sehr schnell verwelkt, wenn so wie es heiß wird. Und er weigerte sich für viele Monate, mit der Sünde recht umzugehen. Und wir haben nicht die Zeit, das alles nochmal aufzurufen, was dort geschah. Aber Nathan musste kommen und David zurechtweisen. Die Geschäfte des Landes gerieten in Stocken. Die Situation war sehr bedrückend, wie die Sünde, die er begangen hatte. Und David besaß als begabter Dichter und Musiker die Einsicht, hier ein Pausezeichen zu setzen. Selah, das glauben die meisten Ausleger, dass das bedeutet, ein musikalisches Pausezeichen. Vielleicht kam ein Zwischenstück. An dieser Stelle sollte der Sänger oder der Zuhörer, der Leser nachdenken. Nachdenken darüber. Meine Güte, ich kann dir im Segen stehen. Warum sollte ich meine Sünde verschweigen, wenn ich im Segen stehen kann? Und zwar großen Segen kann ich haben. Das möchte David hier einfach erreichen. Und statt dich mit deiner Sünde auseinanderzusetzen und dich mit David hier zu identifizieren und zu sagen, ich kann im großen Segen leben, wenn ich göttliche Vergebung erlebe, stürzt du dich vielleicht in alle möglichen Aktivitäten, vielleicht sogar fromme Aktivitäten und denkst, oh, ich werde von anderen angenommen, ich bin ja ganz cool. Nein, du musst deine Sünde vor Gott mit Namen benennen. Und ich weiß, wir können nicht jede Sünde benennen, sie sind einfach viel zu zahlreich. Wir sündigen manchmal, ohne dass wir das wissen. Und deshalb kommen wir zu Gott und sagen, hier ist mein Paket. Aber da, wo du weißt, was deine Sünde ist, sage Gott, was diese Sünde ist. Nenne sie beim Namen. Sag, ich bin ein stolzer Typ. Ich bin ein elender Egoist. Ich bin ein unmoralischer Mensch. Herr, hier ist mein Dreck. Vergib mir meine Schuld. Und David ist so geschickt. Und er kommt zum dritten Punkt und lehrt die erfahrene Vergebung der Sünde. Drittens heißt es in Vers 5 dann, bekennen bringt vollständige Vergebung. David erkannte letztlich in der Misere seiner Herzenskälte inmitten seines Geplagtseins und der Verheimlichung der Sünde, dass er vor Jahwe schuldig geworden war und er legte seine Sünde vor Gott offen dar. Und das ist so schön, im Psalm 51, wenn das derselbe Kontext ist, in Versen 5 und 6 drückst du es so eindeutig aus. Ich erkenne meine Übertretung und meine Sünde ist alle Zeit vor mir. In dir, an dir allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen, damit du Recht behältst, wenn du redest und rein dastehst, wenn du richtest. Bei David gab es keine Ausrede. Er wälzte die Last der Schuld nicht auf andere, nicht auf Bathseba oder auf seine schreckliche Familie oder was auch immer. Er brachte keine oberflächliche Ausrede. Er sagt, ich bin schuldig. Er sagt nicht, oh, ich bin nur halt mal so, das bin ich. Aber wir sind ja schließlich alle schuldig und das ist ja. Nein. Er erkannte, wie in Vers 5 beschrieben, die weitreichende Tragweite seiner eigenen Sündhaftigkeit, indem, horcht auf, er alle drei Begriffe der Sünde aus den Versen 1 und 2 hier für sich in dem Schuldbekenntnis direkt vor seinem Gott, vor Jahwe, verwendet. Das macht einen Riesenunterschied. Der sagt dir nicht nur, naja, das stimmt, ich war sehr, sehr unmoralisch. Oder ich habe diesen Typ umgebracht, den Uriah. Nein. Er bringt alle Begriffe der Sünde, die es gibt, und weist darauf hin, dass er noch viel schlimmer ist als das, was dort geschehen ist. Vers 5, da bekannte ich dir meine Sünde und verbarg meine Schuld. Achtet mal auf die besitzanzeigende Fürwörter. Da bekannte ich dir meine Sünde und verbarg meine Schuld nicht. Ich sprach, ich will Jahwe meine Übertretung bekennen. Du vergabst mir meine Sündenschuld, Selah. Kein, nicht, oh ja, weil du das gemacht hast und weil deshalb habe ich und, nein, nein, meine, nur ich, an dir allein und es ist meine Schuld, meine Sünde. Drei umfassende Begriffe, die mit den drei Begriffen der Vergebung in Verse 1 und 2 verknüpft sind, benutzt er hier, wenn das auch nicht genau die gleiche Reihenfolge ist. Er drückt aus, dass er verstanden hatte, was in seinem Leben vor sich ging. Er plapperte nicht ein auswendig gelerntes Bußgebet nach. Er betete nicht, und falls ich heute gebetet habe, dann vergib mir meine Schuld. Falls ich heute gesündigt habe, herzlichen Glückwunsch. Nein, diese Worte David zeugen von einer tiefen Selbst- und Gotteserkenntnis gleichzeitig. Ihr Lieben, wer möchte das nicht haben? Er sagte von sich, ich bin ein Rebell. Ich verfehle die Maßvorgabe deines Gesetzes. Ich bin verdreht, ich bin schuldig, ohne Wenn und ohne Aber. Und er kannte die Tragweite seiner Verdorbenheit und legte deshalb ein komplettes Bekenntnis seiner Sünde ab. Und wisst ihr was? Vergebung ist erfahrbar, wenn genau das da stattfindet. Wenn das stattfindet, dann wird dir vergeben. Gott sagt nicht, nee, das ist mir viel zu schlimm. Das geht nur gar nicht. Das macht Gott nicht. Er möchte sogar, dass wir das erkennen. Deshalb, wenn du die Bibel liest, dann gebraucht der Heilige Geist das Wort Gottes, um dir zu zeigen, wer du wirklich bist. Vergleich dich niemals mit anderen. Dann kannst du vielleicht gut dastehen. Ja, du brauchst nur hier unter der Brücke gucken, ob da jemand in der Flasche liegt und am Trinken ist, ja, schneide ich ganz gut ab. Vergleiche dich mit dem Wort Gottes und du wirst merken, wer du wirklich bist. Und so beendete David das Versteckspiel der Sünde. Zurückblickend sagt er damit quasi, ich beendete das Verbergen meiner Zielverfehlung, meiner Verdrehung und ich bekannte Jahwe, meinen Gott, meine Rebellion. Du vergabst mir meine Sündenschuld, heißt es da. Und dann legt er wieder ein Pausezeichen ein. Wieder nachzudenken. Wer will das nicht haben? Ich möchte das haben. Und ich bin mir sicher, ihr wollt es auch haben. In seinem persönlichen Umgang sprach er zu Gott über die ganze Sünde. Und du vergabst mir meine Sündenschuld. Das ist einfach hervorragend. Und wenn es euch nicht freudig macht, diese Nachricht so zu vernehmen, dann ist uns kaum zu helfen. Das ist das Schönste, was es im Leben gibt. Das ist wie Ostern und Weihnachten und Geburtstag zusammen an einem Tag. Und wieder sah sich David dazu veranlasst, eine Denkpause zu sagen und sagt, denk mal darüber nach. Ein längeres Zwischenspiel. Musiker macht das, wenn es solche tiefen Aussagen gibt, ein Zwischenspiel. Nur mit großer Dankbarkeit schreibt David im Psalm 103, Vers 10. Er hat nicht mit uns gehandelt nach unseren Sünden und nicht vergolten nach unseren Missetaten. Ich liebe diesen Text, weil das gilt auch mir. Ich müsste im äußersten Bezirk der Hölle sein, da wo Satan ist. Wahrscheinlich sehr nah am Satan. Aber Gott, der handelt uns nicht danach. Gott suchte keine Vergeltung für Davids Sünde und das wird er auch nicht bei dir, wenn du die ganze Sünde Gott anvertraust. Und vielleicht denkt ihr, aber David war wirklich so ein großer Sünder. Wie kann er ein Beispiel sein in meinem Leben? Nun, ich mache euch einen Vorschlag. Schreibt mal alles auf, was in eurem Herzen vorgegangen ist oder ihr getan habt. Und schreibt es auf und schickt diesen Brief an Gott. Und bittet ihn, setz das doch mal in deine Bibel rein. Ja, vielleicht gibt es denn das 67. Buch, das heißt Der elende Versager. Ich bin mir sicher, ihr schneidet nicht halb so gut ab wie David. Sein wahres Herz ist, in dem Psalm zu finden, in den Lobliedern zu finden. Seine Sünde ist nicht sein wahres Ich. Nun, wer seine Verbrechen zudeckt, wird keinen Erfolg haben. Das wusste auch Salomo später. Wer sie aber bekennt und lässt, wird Erbarmen finden. Nun, wir müssen auch weitergehen. Das ist Elend, wenn Borchmann immer zu viel schreibt, ne? Wir sind kommen an einer Stelle an, wo es Diskussion darüber geht, wie das übersetzt wird. Denn es gibt Schutz für diejenigen, die bekennen. gemeinschaftlichen Schutz. Vers 6. Ich übersetze den nicht wie die Schlachterübersetzung, nicht indikativisch, sondern indikativisch, nicht konjunktiv, also nicht darum soll jeder Getreue dich bitten, sondern darum wird jeder Getreue dich bitten zu der Zeit, da du zu finden bist. Die Vergebung löst aus, dass du den Herrn immer wieder suchst. Du wirst immer wieder vor das Angesicht Gottes kommen. Warum? Weil das Kind Gottes sich immer wieder reinigen muss. Du wirst immer wieder in der Gemeinschaft sein, mit der Gemeinschaft des Herrn Jesus Christus. Und das wird dir auch zu einem Schutz. Schaut mal hinein in diesen Text, da heißt es, darum wird jeder Getreue dich bitten zu der Zeit, da du zu finden bist. Wenn dann große Wasser einherfluten, werden sie ihn gewiss nicht erreichen. Ja, sagt es so manche, ach, die Sündflut kommt sowieso nicht mehr. Oh, ich denke, er spricht hier einfach nur metaphorisch, bildhaft von den großen Wassern, die uns die Not manchmal bringt, oder? Wo uns das Wasser bis zum Hals steht. Wenn du in der Gemeinschaft mit deinem Gott lebst, weil dir vergeben worden ist, dann wird dir das Wasser nicht bis zum Hals stehen, dann gehst du durch das tiefe Wasser hindurch. Durch alle Leid, durch alle Not. Denn Not und Leid ist nicht das Problem. Das Problem ist deine Beziehung zu Gott. Und das zu erkennen, dass Gott all diese Dinge braucht. Deshalb gibt es diese wunderbare Lehre der Providenz, der Vorsehung Gottes. Gott braucht alles, was in dein Leben hineinkommt. Und du kannst getrost sein. Du wirst nicht absaufen. Du wirst nicht weggespült, wie es hier heißt. Du bist mein Schutz. Ja, sie werden ihn nicht gewähren. Du bist mein Schutz. Du behütest mich vor Bedrängnis. Du umgibst mich mit Rettungsjubel. Das ist ein weiterer Schutz. Selah, nochmal nachdenken. Gott umgibt uns. Er umringt uns. Aber er umgibt uns mit Rettungsjubel. Was heißt das? Ich hab bei meiner ersten Predigt nicht darüber gesprochen, habe gedacht, was ist das? Bejubelt uns Gott von allen Seiten. Wisst ihr was? Das seid ihr, die Kinder Gottes. Wir kommen in die Gemeinschaft der Heiligen. Jemand, der in der Beziehung zu Gott lebt, der sucht die Gemeinschaft der Heiligen. Was singen wir für Lieder? Wir singen Rettungsjubellieder. Und so kommen wir zurück. Wir sind wiederhergestellt in die Gemeinschaft der Gläubigen und Rettungsjubel umgibt uns. Wenn du in Sünde liebst, hast du vielleicht keine Lust, in die Gemeinde zu gehen. Sagst du, oh Mensch, heute kommt ein Fußballspiel. Ich muss Hertha sehen. Nee, Hertha nicht. Union lieber. Hertha sieht schlecht aus. Ich kenne die Gemeinde. Und das ist meine Priorität. Ich bin wiederhergestellt. Ich will in die Gemeinschaft der Heiligen. Und da bin ich umgeben von Rettungsjubel. Da singen wir nämlich immer von der Rettung unseres Herrn, wie er rettet. Und dann kommt es letztlich zum letzten Punkt. Und das sind die ganz spezifischen Auswirkungen, das spezifische Ergebnis seiner Vergebung. Vergebung bringt dich wieder zurecht. Was macht dich das, wenn du wieder zurechtgebracht wirst? Du bist ein Zurechtgebrachter, ein Wiederhergestellter. Die Vergebung macht dich zu einem zurechtgewiesenen Ratgeber. Und hier sind die Verse jetzt, mit denen David erfüllt, was er versprochen hat im Psalm 51. Erinnert ihr euch? Ich werde die Abtrünnigen lehren. Gib mir die Freude zurück. Jetzt hatte er die Freude. Und jetzt sagt er, jetzt werde ich die anderen belehren. Denk niemals, oh, ich bin jetzt unfähig, ich darf niemandem was sagen. Ich habe ja selber mal da gesündigt. Oh, ich habe selber mal gestohlen, ich darf niemandem was über Stehlen sagen. Nein, überhaupt nicht. Erstens, Vers 8, der zurechtgewiesene David unterweist. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, auf dem du wandeln sollst. Ich will dir raten, mein Auge auf dich richten. Und viele Ausleger glauben, dass es Gott ist, der hier redet. Und das ist er natürlich auch mittels Inspiration. Ich glaube jedoch, dass David, der zurechtgewiesene König, hier spricht. Und was ist der Unterschied? Sagen wir nicht oft, David sagt, Gott sagt, Paulus sagt, die Bibel sagt, wir brauchen das austauschbar. Aber hier unterweist David. Und er sagt, ich will dir raten. Und mein Auge auf dich richten. Er sagt, das kann doch ein König gar nicht. Das kann doch ein Mensch gar nicht. Doch, das konnte er als König. In Sprüche 20,8 wird das Augenmerk des Königs negativ ausgedrückt. Ein König, der auf dem Richterstuhl sitzt, findet mit seinen Augen jeden Bösen heraus. Hier ist das Anliegen seine liebende Zurechtweisung. Es reflektiert ebenso Gottes Anliegen für dich und auch für mich. Die zweite Zurechtweisung, Vers 9. Der Zurechtgewiesene ermahnt. Oh, seid nicht wie ein Ross und das Maultier, die keinen Verstand haben. Mit Zaum und Gebiss, ihrem Geschirr muss man sie bändigen, weil sie sonst nicht zu dir nahen. Ich meine, verhaltet euch nicht wie diese unverständigen Tiere. Die haben keinen Verstand. Macht sie euch nicht zu Vorbildern, die nur physisch zu kontrollieren sind, damit sie ihrem Herrn nahegebracht werden können. Seid bitte nicht so. Das ist eine Ermahnung. Wenn du in Sünde bist, sei doch nicht so störrisch. Bekenne deine Sünde. Mach Schluss. Komm in diesen großen Segen hinein. Drittens oder C, der Zurechtgewiesene klärt auf. Vers 10. Erstens über das Schicksal der Gottlosen. Der Gottlose hat viele Plagen. Und Salomo, Davids Sohn, sagt vom Gottlosen, denn er plagt sich jeden Tag mit Kummer und Ärger. Sogar in der Nacht hat sein Herz keine Ruhe. Prediger 2, Vers 23. Er hat keine Ruhe, der plagt sich immer nur rum. Und der Gottlose hat niemanden, dem er glaubt. Er glaubt nur an sich selbst. Und deshalb ist er verzweifelt, deshalb ist er enttäuscht, weil seine Hoheit, das ist Sarkasmus natürlich, seine Majestät nicht in der Lage ist, die Sorgen im eigenen Leben zu ändern. Er kann nicht zur Ruhe kommen. Stattdessen wehrt er die Schuld für seine Misere immer irgendwo bei irgendjemandem anderen suchen. Das ist ganz selten, dass ihr mal irgendwelche gottlosen Menschen findet und sagt, oh ja, ich bin wirklich schuldig geworden. Ich brauche die Vergebung von meinem Nachbarn. Der findet immer irgendeinen Grund. Der Nachbar, der hat sich das erlaubt. Sein Hund kam immer über meinen Zaun. Und deshalb habe ich ihn, naja, was auch immer. Füllt die Lücken selber auf. Jakobus sagt, seufzt nicht gegeneinander, Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Damit kommt man leicht in solche Situationen, wenn man das ablenkt. Er klärt auf, der Gottlose hat viele Plagen, aber er klärt auch auf über die loyale Liebe Jahwes für dich. Er sagt, wer aber Jahwe vertraut, den wird er mit Gnade. Und das Wort Chesed ist hier loyale Liebe umgeben. Er wird dich umgeben. Gnade, hier, wie gesagt, die loyale Liebe, es wird uns umgeben, ein Anhalt des Wohlwollen Gottes ohne Ende. Er wird uns umgeben, so wie in Vers 7 mit Rettungsjubel. Auch Umgebung. Weiter ermunterte er, Vers 11. Ich bin fast zu Ende, es tut mir leid. Ich wollte es ein bisschen kürzer machen, aber. Der Zurechtgewiesene ermuntert. Vers 11, freut euch an Jahwe, seid fröhlich, ihr Gerechten, und jubelt alle, die ihr aufrichtigen Herzens seid. Wenn du Vergebung hast, dann hast du allen Grund zur Freude. Wenn du hier in den Gottesdienst kommst und dich vorher gereinigt hast, dann hast du solche Freude, die jemand anders in dieser Welt nicht haben kann. Oh, dieses Lehrgedicht wird ja noch interessanter hier. Du sollst dich freuen. An Jahwe freuen. Die Freude an Jahwe ist eure Stärke, kennt ihr? Nehemia 8, Vers 10. Er ist so gut. Und ich darf nach meinem Versagen wieder zu ihm kommen. Menschen haben so manches Mal die Nase voll von uns, aber Jahwe steht bereit, uns Gutes zu tun. Wir haben immer Grund zu freuen. Und zweitens, fröhlich. Das zweite Wort, das er benutzt, ist fröhlich. Ist kreischende, ekstatisch, rauschhaft ist dieses Wort. So können wir sein. Wir müssen geradezu davon erfasst und überwältigt werden. Er spricht von allem, nicht von irgendeinem aufgesetzten Grinsen. Wir sind ja heute wieder als Christen so glücklich. Nein, wenn du nachdenkst, was Gott mit dir macht, dass er dir alles vergibt und du wieder wie ein weißes Blatt anfängst und es immer wieder auch nachdem du wieder sündig geworden bist, dann kannst du nur in Ekstase geraten. Nun lebe im Gehorsam, folge dem Beispiel des Zurechtgewiesenen. Und als wäre das David noch nicht genug, steigert in die Freude und das Fröhlichsein und sagt als drittens, jubel. Und das ist, das möchte ich jetzt nicht hier nachholen, weil ich auch gar nicht schreien kann. Mädchen können schreien, Männer können nicht schreien. Ist euch das mal aufgefallen? So richtig schreien kann man nicht, aber Frauen können richtig schreien. Oh, da gehen die Gläser kaputt. Aber jubel als solche, die aufrichtigen Herzens sein. Schreie das heraus, vor Freude, mir ist vergeben worden. Bitte vergesst das nicht. Freue dich über die erfahrene Vergebung Gottes. Bitte haltet immer im Hinterkopf. Nichts davon haben wir verdient. Aber stell dir vor, du kommst eines Tages vor den lebendigen Gott und du stehst vor ihm und er sagt, einmal eintreten bitte. Wie eintreten? Kein Gericht? Na, Richterstuhl Jesu Christi, für deine Treue wollen wir noch mal ein paar Worte reden. Aber Sünde? Nein, die Sünde hat der Jesus Christus getragen. Er behandelte seinen Sohn am Kreuz, als hätte er dein Leben geführt. Und dann behandelt er uns, die wir glauben und um Vergebung bitten und Vergebung erfahren haben, behandelt er so, als hätten wir das Leben seines Sohnes Jesus Christus geführt. Ist das ein Tausch? Das ist das Evangelium. Und das möchte uns David vor Augen stellen. Wenn du heute hier bist und ich kenne euch nicht, ich kenne einige von euch und du brauchst ein Gespräch, hier sind Männer, die gerne mit euch sprechen über dein Leben, wenn du Buße tun willst und umkehren willst. Heute ist der Tag, schieb es nicht auf. Sag nicht morgen oder übermorgen oder vielleicht später, fang heute mit Jesus an. Lass uns beten. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen für die Einsicht, die wir aus dem Leben des König Davids, diesen Hirtenjungen, den du aus den Schafherden seines Vaters berufen hast und in die Linie unseres Messias, des Herrn Jesus Christus, gestellt hast. Danke für diese wunderbare Ermutigung aus diesem Psalm. Uns kann vergeben werden und wir können großen Segen haben. Uns kann vollständig vergeben werden und wir können diese Vergebung auch heute erfahren. Herr, wir wissen, dass wir schuldige Menschen sind und uns immer wieder besudeln. Wir wissen um die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Und wir wollen sie immer wieder ablegen, auch als Kinder Gottes. Hilf uns, dass wir nicht mit dieser Bürde beschwert herumlaufen. Denn so können wir dir keine Freude bereiten. Wir wollen mit freudigem Angesicht vor dich kommen, für dich treten. Mögest du Gnade schenken, dass dein Wort auf fruchtbaren Boden fällt, um deines Namens willen. Amen.